Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Tja, da will er die stärksten Sanktionen der Geschichte gegen den Iran.
These will indeed end up being the strongest sanctions in history.
Mike Pompeo, neuer US-Außenminister, seit gut 4 Wochen im Amt, erhält, genau wie Präsident Donald Trump, nichts von diesem Atomdeal mit dem Iran. Wir haben mit Joschka Fischer über das drohende Ende des Atomabkommens gesprochen. Der hatte damals 2003 als einer der ersten den Verhandlungsweg mit dem Iran eingeschlagen. Und ihr hört in dieser Podcast-Episode des Updates keine, ich sag mal, beruhigenden Worte des ehemaligen Bundesaußenministers.
Es ziehen sehr dunkle Wolken herauf. Wenn man das zu Ende denkt, heißt das, dass die Konfrontation den Iran zur Wiederaufnahme des Atomprogramms führen könnte. Und wenn das geschieht, dann haben wir akute Kriegsgefahr.
Auf Krieg vorbereiten. Das machen momentan die Schweden. Ein Land, das seit 200 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat, gibt eine Broschüre mit dem Titel If Crisis or War Comes raus. Jeder Einwohner bekommt dieses Heftchen, in dem unter anderem drin steht:
Besorgt ihr immer so ein Stück Papier, da sind seltsame Linien drauf. Das hieß früher mal Landkarte. Hintergrund, die Navis funktionieren natürlich im Kriegsfall wahrscheinlich genauso wenig wie Handys.
Vor welchen Ereignissen wird da gewarnt und was braucht der Schwede noch außer eine Landkarte? Das hört ihr in dieser Podcast-Folge. Genauso wie Mark Zuckerbergs erneute Entschuldigung wegen des Datenskandals, diesmal beim EU-Parlament. Ach ja, und wir klären, welches Tier eigentlich dieses Geräusch macht. Der Podcast zum Update vom 22. Mai 2018. Schön, dass ihr den angeklickt habt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Iran-Atomdeal war ja wohl der schlechteste Deal aller Zeiten. Jetzt kommen die stärksten Sanktionen der Geschichte, jawohl. Mike Pompeo, der neue US-Außenminister, der hat gestern eine Superlativen-Rede rausgehauen und er hat nochmal deutlich gemacht, was er und Präsident Donald Trump vom Atomdeal mit dem Iran halten, nämlich absolut nichts. Unser ehemaliger Bundesaußenminister Joschka Fischer, der nennt dieses Verhalten der USA fatal. Er hat 2003 als einer der ersten den Verhandlungsweg mit dem Iran eingeschlagen. Hallo, Herr Fischer.
Hallo, ich grüße Sie.
Welche Emotionen haben Sie, wenn Sie wie gestern die Rede des neuen US-Außenministers Pompeo voll mit negativen Superlativen hören?
Ach Gott, die Superlative sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind die Folgen dessen, was da offensichtlich geschieht. Das ist eine Abkehr von einer auf Kooperation zielenden Strategie hin zu Konfrontation. Und die hat den Iran in der Vergangenheit stärker und nicht schwächer gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, es waren die USA, die über das Chaos im Irak, das sie angerichtet und hinterlassen haben, ganz entscheidende Stärkung des Irans beigetragen haben.
Sie haben im Spiegel gesagt, es droht ein Gewitter. Was meinen Sie damit?
Es ziehen sehr dunkle Wolken herauf. Wenn man das zu Ende denkt, heißt das, dass die Konfrontation den Iran wieder zur Wiederaufnahme des Atomprogramms führen könnte. Und wenn das geschieht, dann haben wir akute Kriegsgefahr.
Sie haben ja früher schon für Verhandlungen mit dem Iran sich eingesetzt. Warum glauben Sie, wäre der Deal weiterhin die beste Lösung?
Schauen Sie, ich hatte die Möglichkeit damals vor einigen Jahren mit Diplomaten, aber auch mit Militärs sowohl in Washington als auch in Israel darüber zu diskutieren. Und auf die Frage, was denn die Konsequenz ist, wenn bombardiert wird, war immer die Antwort eine Verzögerung des Programms, nicht seine völlige Beseitigung, nicht sein völliger Stopp, weil aus der Luft werden sie das nicht erreichen können. Auf die Frage, wollt ihr denn einen Bodenkrieg? Um Gottes Willen, nein. Aber das heißt, wir reden über Verzögerung. Genau das, was die Nuklearvereinbarung zwischen den 5 Mächten plus Deutschland und der EU und dem Iran gebracht hat. Und das jetzt aufzukündigen, halte ich für ziemlich verantwortungslos.
Aber was wäre dann jetzt die Lösung? Also müssen wir dann jetzt hin zu einem neuen Deal? Weil der alte ist dann wohl doch passé, oder nicht?
Aus meiner Sicht wird der nicht überstehen, weil es wird kein großes Unternehmen, das starke Wirtschaftsinteressen auf dem US-Markt hat, das Risiko eingehen, wegen relativ kleiner Geschäftsmöglichkeiten im Iran den US-Markt zu verlieren. Das sehe ich nicht. Und insofern frage ich mich, wie das gehen soll, dass dieser Deal ohne die USA tatsächlich eine Überlebenschance hat.
Also neuer Deal.
Es ist nicht sehr realistisch, so wie die USA sich aufstellen, dass es zu einem neuen Deal kommt. Weil Pompeo, Sie haben es ja angesprochen, mit seinen Superlativen fordert im Grunde genommen die bedingungslose Kapitulation des Iran. Das wird es nicht geben. Darüber hinaus müssen Sie bedenken, der engste Verbündete in der Region ist Russland. Und Russland wird den Iran nicht einfach allein lassen in dieser Situation. Also droht auch da eine Konfrontation, denn für Russland geht es um seinen Weltmachtstatus. Das kann ich einfach sagen, ja. Wir ziehen uns zurück. Das wird es nicht tun. Also wie soll ein solch neuer Deal denn tatsächlich aussehen? Wie soll er denn zustande kommen angesichts dieser offenen Konfrontation? Das ist für mich nach wie vor eine große Frage. Und überhaupt, was glauben denn die USA, was können sie denn erreichen, wenn sie jetzt die Nuklearvereinbarung aufkündigen? Was ist die Alternative dazu? Das sind alles offene Fragen, die nicht beantwortet wurden bisher. Außer einer militanten Rhetorik gibt es da keine Antwort drauf.
Dann spielen wir es aber doch mal durch. Also der alte Deal ist tot, einen neuen Deal wird es nicht geben, sagen Sie. Konfrontation von allen Seiten, Sie sprechen auch von einem möglichen Krieg. Was gibt es denn noch für eine Möglichkeit? Ist es dann tatsächlich jetzt einfach so, dass wir akzeptieren müssen, dass es dort in dieser Region krachen wird?
Naja, die Frage ist nicht, ob wir das akzeptieren müssen. Ich finde, Europa und auch Deutschland sollte alles tun, um eine solche Zuspitzung zu verhindern und auf eine friedliche Lösung hinzuarbeiten. Aber das wird unter den Bedingungen der Konfrontation nicht einfach sein. Im Klartext, ich meine, es wird nicht gehen. Und insofern wird man sich da sehr stark engagieren müssen, diplomatisch, um das zu verhindern. Wir sollten unsere Position, also die europäische Position, nicht aufgeben. Es geht darum, ob man einen neuen Nahen Osten im 21. Jahrhundert schaffen kann, auf der Grundlage der Interessen aller beteiligten Nationen, auch des Iran. Der Iran wird ja aus der Region nicht verschwinden, der wird bleiben. Den gibt es dort seit über 2000 Jahren und es ist eines der mächtigsten Länder in der Region.
Der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer spricht in Deutschlandfunk Nova von drohender Kriegsgefahr nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Paris ist ja immer eine Reise wert, ne? Vielleicht vorher noch in Brüssel vorbei. Ja, das kann man auch machen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat diesen Zwischenstopp heute beim EU-Parlament in Brüssel eingelegt. Morgen ist er dann beim Technologiegipfel von Präsident Emmanuel Macron in Paris. Aber uns interessiert heute Abend dieser Brüssel-Termin. Die Anhörung rund um den Datenskandal, rund um Cambridge Analytica. Was passiert mit unseren Daten von Facebook, von WhatsApp und von Instagram? Für uns verfolgt das Ganze unser Korrespondent in Brüssel, Thomas Otto, grüß dich, guten Abend.
Hi, hallo.
Thomas, beim US-Kongress, da musste Zuckerberg 2 Tage und 10 Stunden lang hocken und Fragen beantworten. Dagegen ist das heute eine ziemlich kurze Nummer, oder?
Das war eine ziemlich kurze Nummer, die war von Anfang an schon kurz angesetzt. So gegen 18.20 Uhr ungefähr ging es los, da hatte der Parlamentspräsident noch ein paar einleitende Worte. Dann hatte Zuckerberg die Möglichkeit, ein Eingangsstatement vorzutragen. Das war im Grunde genommen nochmal das, was wir auch aus dem Kongress gehört haben. Hat sich eben auch nochmal entschuldigt, gesagt, ja, das, was da mit Cambridge Analytica passiert ist, das war ein Fehler und da hat man nicht ordentlich genug drauf geschaut. Man hat nicht genug gegen Missbrauch getan. Also im Grunde genommen das, was wir schon kannten. Und danach kamen erstmal Fragen, und zwar Fragen über Fragen über Fragen. Das war Wahnsinn, das ging bestimmt eine Dreiviertelstunde, dass die Abgeordneten ihre Fragen gestellt haben. Zuckerberg hat am Anfang noch ganz eifrig mitgeschrieben. Man hatte das Gefühl, irgendwann hat das dann auch aufgegeben, die Fragen mitzuschreiben, weil es einfach so viele waren. Ja, und dann sollte er antworten und dann war eigentlich die Zeit schon um. Eigentlich wären dann noch 10 Minuten da gewesen. Man hat dann ein bisschen überzogen, hat ungefähr 20 Minuten lang ist auf die Fragen eingegangen, aber Zeit zum Nachfragen gab es keine.
Was waren das denn für Fragen? Und gab es auch wieder peinliche Momente mit schlecht vorbereiteten Parlamentariern?
Also die peinlichen Momente gab es nicht. Die Parlamentarier waren schon sehr gut vorbereitet, hatten zum Teil auch die Aussagen vom US-Kongress gesehen, haben sich dann darauf wiederum bezogen. Das war schon alles sehr gut vorbereitet. Mhm. Man hat auch teilweise gemerkt, dass sie wirklich den Raum genutzt haben, um sich auch nochmal darzustellen. Aber die Fragen kreisten, glaube, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, vor allem um die Punkte Cambridge Analytica, was ist da passiert? Wird das alles aufgeklärt und vor allem, wie verhindern Sie, dass sowas wieder passiert? Und wie sorgen Sie dafür, dass Facebook sich an die Datenschutzgrundverordnung hält, die ja ab Freitag angewendet wird, dass Facebook also mit den Regeln da übereinstimmt? Ja, das waren, glaube ich, so die Kernpunkte.
Jetzt ist ja nicht jeder bei Facebook. Und unser Netzreporter Michael Gessert, der hat heute Morgen in Hielscher oder Hase gesagt, dass nach wie vor nicht klar ist, was Facebook über Nicht-Facebook-Mitglieder denn eigentlich alles so speichert. Musste er dazu Stellung nehmen?
Naja, er wurde zwar gefragt, aber er hat überhaupt nichts, ist überhaupt nicht darauf eingegangen. Der Abgeordnete, der die Frage gestellt hatte, wurde danach auch ein bisschen laut und ergriff einfach nochmal das Wort und sagte, jetzt beantworten Sie mir das doch. Aber das hat Zuckerberg abgewürgt und will er wohl jetzt in den nächsten Tagen schriftlich noch nachreichen, die unbeantworteten Fragen.
Das Treffen ist gerade erst zu Ende gegangen. Thomas Otto live aus Brüssel, da saß Mark Zuckerberg im EU-Parlament und hat Fragen der Parlamentarier beantwortet. Es ging da um unsere Daten, die zum Beispiel mit Facebook, mit WhatsApp und Instagram gesammelt werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kleines Tierquiz jetzt für euch. Welche süßen, süßen Tiere hört ihr denn hier? Vielleicht nochmal. Ich finde ja, das klingt überhaupt nicht nach Tieren, sondern eher so nach Menschen, die ganz schlecht Tiere imitieren. Aber es sind tatsächlich Tiere, die in einem Video zu sehen sind, damit gerade ziemlich viral durchs Netz gehen. Johannes Döbbelt, klär uns auf, welche Tiere sind's denn nun bitte?
Es sind Luchse und ich finde den Sound auch völlig abgefahren. Also ich dachte zuerst, dieses Video, in dem das vorkommt, wäre gefaked und da hätten jetzt tatsächlich vielleicht zwei Menschen Luchse nachgemacht. Aber hab dann nochmal genauer recherchiert und auch mit einem Experten gesprochen und alle sagen, das ist wirklich echt.
Was ist denn zu sehen in diesem Video?
Also wir sehen zwei Luchse, die am Rand von so einem Schotterweg stehen. Die stehen sich so da gegenüber und die schreien sich gegenseitig an. Das Ganze wurde gefilmt in Kanada. Ziemlich weit draußen in der Wildnis von einem Mann namens Ed Trist, den hört man da manchmal noch im Hintergrund auch sprechen, filmt das mit dem Handy. Der kam da gerade zufällig mit seiner Frau und seiner Tochter vorbeigefahren und die haben dann eben die beiden Luchse so mit dem Handy aus dem Auto rausgefilmt. Und diese Aufnahmen, ja, da hören wir es ja nochmal,
Wahnsinn,
sind wohl wirklich sehr, sehr selten und deswegen echt was Besonderes. Also einmal sind Luchse sowieso ziemlich scheu und hauen eigentlich sofort ab, wenn so ein Mensch in der Nähe ist. Das heißt, Luchse überhaupt zu filmen ist schon schwierig, aber dann auch noch zwei Luchse bei diesem gegenseitigen Anfauchen und Anschreien, das ist wohl extrem selten. So selten, dass sich anscheinend auch schon ein paar Leute bei ihm gemeldet haben, bei diesem Ed Trist, sagt er, die ihm das Material abkaufen wollten.
Ein Kanadier hat seltene Aufnahmen von zwei Luchsen gemacht, die sich gegenseitig anfauchen. Jetzt wissen wir also, wie der Luchs macht. Bleibt immer noch die Frage, Siri, wie macht der Fuchs?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Love Parade. Dieses Event verbinden wir mittlerweile nicht mehr mit Musik oder mit Party, sondern mit Massenpanik, mit Katastrophe und auch mit einem Prozess. Heute hat der Veranstalter der Duisburger Love Parade 2010, Rainer Schaller, vor Gericht ausgesagt. Er ist Zeuge, ist kein Angeklagter und er soll dabei helfen herauszufinden, wer was wusste. Angeklagt sind vier Mitarbeiter seiner Firma Lopavent und sechs Vertreter der Stadt Duisburg. Unsere Reporterin Vivien Neue war heute in Düsseldorf dabei und hat den Prozess verfolgt. Vivien, Rainer Schaller hat ja heute, bevor er befragt wurde, eine Rede gehalten und die moralische Verantwortung für die Katastrophe übernommen, sich entschuldigt. Wie ist denn diese Entschuldigung von den Angehörigen der Opfer im Gerichtssaal aufgenommen worden?
Ja, ich würde sagen, gemischt. Es gab einige, die haben sich gefreut, denn, das muss man wissen, auf eine Entschuldigung haben die Angehörigen ja wirklich lange, lange warten müssen. Die gab es bisher in dieser Form so nicht. Rainer Schaller hat das vorher schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt auch so ganz öffentlich. Andere waren sich aber auch nicht sicher, wie ehrlich diese Entschuldigung gemeint war. Ich habe da zum Beispiel mit einer Mutter gesprochen. Sie hat damals ihren Sohn verloren, er starb im Gedränge. Und sie gibt, glaube ich, die Grundstimmung vieler Angehöriger ganz gut wieder.
Es sind fast 8 Jahre. Da hat man nicht mehr viel Erwartung, sag ich mal. Und ich sage immer, je weniger Erwartungen man hat, ja, umso besser ist es. Dann ist die Enttäuschung hinterher nicht zu groß.
Ja, und vor diesem Hintergrund muss man sagen, war das natürlich toll, dass jemand sich entschuldigt hat. Aber jetzt muss noch mehr kommen. Also ob Schaller auch zur Aufklärung beiträgt, das ist für die Angehörigen wichtig.
Was glaubst du, was steckt hinter dieser kurzen Rede? Weil er hätte ja auch einfach kommen können und sich den Fragen stellen.
Das stimmt. Von Seiten eines Nebenklageanwalts wurde aber schon gesagt, das sei wohl PR gewesen. Ich kann das schwer beurteilen. Die Entschuldigung wirkte auf mich schon echt, aber natürlich profitiert Rainer Schaller auch davon, wenn er gut, wenn er sympathisch rüberkommt. Er hatte das Gegenbeispiel quasi noch vor Augen. Anfang des Monats vor knapp 3 Wochen war Adolf Sauerland, der ehemalige Bürgermeister von Duisburg, als Zeuge vor Gericht. Und hören wir hier nochmal rein, was Nebenklageanwalt Julius Reiter heute noch über damals sagt.
Herr Sauerland war eine Nullnummer, das war eine große Enttäuschung. Der Mann hat nichts zu befürchten gehabt, gegen ihn kann keine Anklage mehr erhoben werden, das gilt auch für Herrn Schaller, aber dennoch hat er es gemacht wie die drei Affen. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich kann nicht sprechen.
Ja, auch von Adolf Sauerland hatte man sich damals so etwas wie eine Entschuldigung erhofft. Und insofern kam da natürlich Herr Schaller heute schon viel sympathischer rüber, indem er das so gesagt hat. Und man muss auch sagen, er ist auch noch ein bisschen von seinem guten Ruf abhängig, denn er ist auch immer noch Unternehmer, leitet ein Unternehmen. Und jetzt wird sich zeigen, wie ernst er das meinte. Denn wie gesagt, was die Angehörigen wirklich interessiert, ist nicht nur die moralische Verantwortung, sondern wer dann tatsächlich auch juristisch verantwortlich ist.
Mhm. Im Anschluss an diese kurze Rede war dann die Befragung, erster Tag der Befragung. Was ist dabei rausgekommen?
Also auf jeden Fall mehr als bei Herrn Sauerland vor 3 Wochen. Der hat tatsächlich, wie der Nebenklageanwalt das gerade schon gesagt hat, so quasi gesagt, ich erinnere mich nicht, ich weiß das nicht, ich war da nicht dabei. Dabei steht auch bei Herrn Schaller die große Frage im Raum, wurde am Sicherheitskonzept gespart? Also sollte diese Love Parade damals 2010 in Duisburg unbedingt stattfinden und sind dann fehlende Sicherheitsvorkehrungen quasi in Kauf genommen worden? Diese fehlenden Sicherheitsvorkehrungen haben mit zu dem Unglück geführt. Zum Beispiel fehlten Lautsprecheranlagen, über die hätte früh durchgesagt werden können, dass der Durchgang, in dem später die Menschen zu Tode gekommen sind, überfüllt und gesperrt ist. Und heute wurde dann eben geklärt, wer war bei Lopavent für was verantwortlich. Also zum Beispiel dafür, diese Lautsprecheranlagen dann auch zu installieren. Oder gab es Druck, diese Veranstaltung wirklich durchzuführen? Laut Schaller gab es diesen Druck nicht. Und es war auch immer klar, für ihn an der Sicherheit wird nicht gespart. Jetzt wird sich zeigen, ob das so glaubwürdig ist und ob sich das so halten lässt.
Schaller wird morgen, übermorgen auch noch befragt. Worum wird es da gehen?
Da wird wahrscheinlich genau dieser Punkt der Sicherheit nochmal zentral im Mittelpunkt stehen. Morgen sind dann Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage und übermorgen auch noch Nebenklage dran, ihre Fragen zu stellen. Gerade die Nebenklage, die wird da sicherlich nochmal den ein oder anderen Punkt aufgreifen. Es war auch ganz interessant, dass Rainer Schaller heute sagte, also er sieht zum Beispiel die Polizei mit in der Verantwortung. Die habe da auch bei der Durchführung Fehler gemacht. Da kam heute keine Nachfrage des Gerichts, aber vielleicht kommen die dann morgen oder übermorgen. Und man muss auch sagen, wir sind erst am Anfang dieses Prozesses. Der ist ja für gut 2 Jahre terminiert und wir haben gerade mal ein knappes halbes Jahr hinter uns.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Vivien Leue aus Düsseldorf, wo ab heute der ehemalige Love Parade-Veranstalter Rainer Schaller vor Gericht befragt wurde und weiterhin wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Deutschlandradio möchte ich euch herzlich zur Anhörung unseres folgenden Themas auffordern. Solche Sätze dürfte es eigentlich gar nicht geben, oder? Aber es gibt sie. Jetzt nicht bei uns, bei Deutschlandfunk Nova, aber es gibt sie in Behörden. Wenn sich die Behörde meldet mit einem Brief, zum Beispiel das Finanzamt, und dann kommt der Steuerbescheid und es klingt eben unfreundlich, es klingt verschwurbelt, es klingt fordernd und es werden irgendwelche Zwangsmaßnahmen schon angekündigt, obwohl man doch alles bezahlt hat und auch gleich wieder bezahlen wird. Also, es ist maximal kompliziert. Und vielleicht wird es aber alles besser, denn ab heute treffen sich die Finanzminister der Länder in Goslar und wollen unter anderem auch darüber sprechen, wie man diese fiese Finanzbehördendeutschsprache in schöne, verständliche Sprache verwandeln könnte. Stefan Beuting über die Erfolgsaussichten.
Vorläufigkeitsvermerk, Nichtabziehbarkeit, Verfassungsmäßigkeit der vorweggenommenen Werbungskosten. So klingt Finanzbehördendeutsch im Jahr 2018.
Auf jeden Fall muss man manche Sätze dreimal lesen, beziehungsweise wenn man am Ende des Satzes angekommen ist, weiß man schon gar nicht mehr, wie er angefangen hat.
Wenn ich Post vom Finanzamt kriege, fühle ich mich erstmal, als hätte ich irgendwas verbrochen, so ein bisschen, oder schon so ein bisschen wie angeklagt.
Oft noch verschachtelt mit irgendwelchen Kommata.
Aber so fordernd.
Was der Absatz mir jetzt genau sagen wollte, habe ich jetzt nicht verstanden.
Zu wenig Freundlichkeit. Und Mangel an Verständlichkeit.
Es geht eigentlich. Also man kommt relativ gut klar, wenn man sich es genau und langsam durchliest. Moment mal.
Soweit die Vorläufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Norm betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend zu verstehen, dass die Finanzverwaltung es für möglich hält, das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof können die im Vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen ihren Wortlaut auslegen. Okay, ich ändere meine Meinung.
Also halten wir fest, es gibt tatsächlich ein Problem.
Das gibt in vielen Ländern damit Probleme mit der Behördensprache, aber Deutschland bildet hier definitiv ein Schlusslicht.
Sagt Michaela Blaha, Geschäftsführerin der Gesellschaft für verständliche Sprache. Sie berät Firmen und Behörden in Sprachangelegenheiten und gibt Schulungen, auch für Behördenmitarbeiter.
Und auch Behördenmitarbeiter selber geben mir die Rückmeldung, dass sie selber, wenn sie Privatpost von anderen Behörden bekommen, die auch nicht verstehen.
Dabei ist das doch paradox. Der Staat, das sind doch wir alle. Und die Behörde, die führt doch nur aus, zum Wohle ihrer Bürger. Warum klappt das nicht? Eine Faustregel sagt, Sätze sollten zum leichten Verständnis 15, maximal 20 Wörter haben. Der Satz im Beispiel gerade, der hat 39.
Und was man sagen kann, die Probleme, egal wann die identifiziert worden sind, ob um 1900 herum oder heute, sind immer dieselben. Ja, immer lange Sätze, zu viele Fachwörter, umständliche Ausdrucksweisen.
Behörden haben ja in den vergangenen Jahren einen Wandel vollzogen. Es gibt freundlichere Gebäude mit Glas und Pflanzen. Es gibt erweiterte Öffnungszeiten und lange Donnerstage. Aus Dienststellen wurden Center und aus Bürgern wurden Kunden. Aber anders als technische Lösungen oder Gebäudeplanung oder neuer Name für irgendwas, ist es mit der Sprache anscheinend komplizierter.
Ja, es ist so, dass der einzelne Mitarbeiter, selbst wenn er motiviert ist, in seinem Arbeitsalltag immer wieder an seine Grenzen stößt, weil er sich in einem Arbeitsumfeld bewegt, wo er eher die Ausnahme ist.
Wie schaffen wir das? Wie machen wir die Ausnahme zur Regel? Die Behörde zum Hort von und zum Labor für eine Sprache, die verständlich ist und freundlich und möglicherweise sogar schön klingt. Vielleicht indem wir warten, was die Finanzminister in Goslar beschließen. Frau Blaha, sagen Sie mal in einem Satz, was erwarten Sie von den Finanzministern, die sich da jetzt in Goslar treffen?
Also wirklich, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich nichts erwarte.
Doch, eigentlich schon. Weil einfach so oft nichts passiert ist. Und es gibt ja auch Beispiele, wie es besser laufen kann. In Schweden gibt es seit vielen Jahren einen breiten Konsens darüber, dass Verwaltungssprache klar und einfach sein muss. In der Schweiz ist es so, wenn ein Gesetz beschlossen werden soll, dann hat der Sprachdienst ein Wörtchen mitzureden. Ist der Text unverständlich, gibt es ein Veto. Aber bis es soweit ist, bis auch bei uns Bundesregierung und Finanzminister der Länder reagieren, können wir auch schon selbst was unternehmen.
Aufstand.
Richtig, Aufstand.
Man ruft an zum Beispiel und sagt, ich habe hier einen Brief bekommen und ich habe den nicht verstanden. Können Sie mir das näher erläutern, worum es da geht?
Denn auf Klarheit gibt es einen rechtlichen Anspruch. Und wenn wir alle anrufen und schreiben und um Klärung bitten, dann wird der Aufwand in den Behörden irgendwann vielleicht so groß, dass es einfach sinnvoller ist, Zeit und Geld in die Hand zu nehmen, um Behördendeutsch endlich verständlich zu machen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt einfach sehr, sehr viele Konflikte weltweit. Momentan dazu noch viele Alleingänge, auch von irgendwelchen Politikern, ohne Rücksicht auf alte Partnerschaften zum Beispiel. Joschka Fischer spricht von einer drohenden, akuten Kriegsgefahr in unserem Interview. Wie weit sich das dann ausdehnen könnte, vielleicht sogar bis nach Europa, das weiß natürlich niemand. Und jetzt bringt auch noch ausgerechnet Schweden, das seit 200 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat, eine Broschüre mit dem Titel If Crisis or War Comes raus. Also wenn Krisen oder Krieg kommt. Die Schweden werden alle darüber informiert, was zum Beispiel im Falle eines Krieges im eigenen Land zu tun ist. Jeder Einwohner bekommt dieses Papier. Unser Korrespondent Carsten Schmiester in Stockholm, du hast dich durch die Broschüre durchgeackert, naja, durchgeblättert, sie ist nicht sehr lang, aber vor welchen Ereignissen wird da gewarnt?
Erstmal vor Krisen, also vor Katastrophen, die fangen langsam an. Das können Naturkatastrophen sein, sowas haben wir hier gerade nach dem Winter. Der ganze Schnee ist plötzlich geschmolzen, Überschwemmungen. Dann gibt es menschengemachte Katastrophen. Schweden hat ja 50% seiner Energie noch aus Energie aus Atomstrom. Kann mal was passieren, aber richtig ernst wird es dann halt bei den Punkten Terror und natürlich auch Krieg, also eine militärische Invasion. Mit der muss man offensichtlich zumindest so weit rechnen, dass sich die Schweden besser darauf vorbereiten sollen, als sie es bisher getan haben.
Da ist auch die Rede von Bunkern. Gibt es in Schweden denn schon eine entsprechende Infrastruktur, Bunker und so? Oder müssen die jetzt aufgebaut werden?
Ja, Nee, die gibt es eigentlich schon. Die sind so ein bisschen zweckentfremdet worden. Wir haben hier in Stockholm einen Riesenbunker in Slussen. Wer sich auskennt, da passen über 20.000 Leute rein. Ist im Moment eine Parkgarage, also eine riesige Autoparkgarage. Wir haben in ganz vielen Häusern, das sieht man, wenn man hier durch die Stadt läuft, so orange-blaue Schilder. Schutzraum steht da dran. Das sind die guten alten Luftschutzräume, aber eben sehr, sehr alt und nicht mehr richtig gut. Denn das ist mittlerweile Lagerstätte. Da ist der Kram bis unter die Decke. Das haben die Leute gemerkt und haben gesagt, so geht's nicht weiter. Wir müssen aus diesen Räumen wieder Schutzräume machen. Neue Bunker bauen müssen sie eigentlich nicht. Platz ist erstmal genug da, wenn er denn frei wäre.
Ist noch gar nicht so lange her, da gab es auch hier bei uns in Deutschland vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein Update für die Checkliste auf den Notfall vorbereiten bei Katastrophenfällen. Gibt es denn einen bestimmten Grund, warum Schweden gerade jetzt so eine Broschüre herausgibt?
Es gibt mehrere, glaube ich. Zum einen tatsächlich, die letzte kommt aus den 60er Jahren, absolut nicht mehr up to date. Dann hat man sich jahrzehntelang überhaupt nicht drum gekümmert. Dann passierte aber die Krim, dann passierte Ukraine, dann trat Russland plötzlich als neue Gefahr wieder auf den Radarschirm der Schweden. Die haben also gemerkt, so sicher, wie wir gedacht haben, sind wir vielleicht gar nicht. Und dann gibt es noch einen Punkt, im Herbst wird hier in Schweden gewählt. Im Moment sieht es danach aus, dass das bürgerliche / rechtspopulistische Lager ziemlich gut aussieht und die rot-grüne Minderheitsregierung hat bestimmt diesen Termin jetzt auch gewählt, um sich ein bisschen härter zu zeigen und zu sagen, Landesverteidigung, das ist auch etwas, was wir können.
Aber ermutigt die Regierung auch die Bürger, sich so wie Prepper zum Beispiel auf Naturkatastrophen oder Katastrophen generell besonders vorzubereiten?
Also Prepper sind ziemlich extrem. So weit muss das hier nicht gehen. Es sei denn, man wohnt irgendwo im Norden Schweden, dann ist man das ja sowieso, weil anders überlebt man da auch in Friedenszeiten nicht. Hier unten im Süden oder auch in der Mitte, Stockholm ist ja in der Mitte, da sagen die einfach nur das, was man sich irgendwie auch mit normalem Menschenverstand denken kann. Hab Nahrungsmittel im Haus, die länger halten. Hab genug Wasser da, 3 Liter pro Kopf pro Tag. Sieh zu, dass dein Auto den Tank niemals weniger als halb voll hat, damit du wenigstens ein bisschen wegkommst, wenn es sein muss. Hab ein Radio, das noch mit Batterie funktioniert. Und ganz wichtig, besorg dir immer so ein Stück Papier, das sind seltsame Linien drauf. Das hieß früher mal Landkarte. Hintergrund, die Navis funktionieren natürlich im Kriegsfall wahrscheinlich genauso wenig wie Handys.
Hat denn die schwedische Regierung da in letzter Zeit politische Entscheidungen getroffen, die das Land wieder, ich sag mal, stärker militarisieren?
Militarisieren ist ein großes Wort, da denke ich mal eher an Amerika. Aber ja, die Wehrpflicht ist wieder eingeführt worden im vergangenen Jahr. Das greift im Moment. Es werden alle jungen Leute, Mädchen und Jungs, erfasst. Viele von ihnen werden auch gezogen. Und es gibt in der Ostsee die Insel Gotland. Da gibt es den schönen Spruch oder auch nicht schönen Spruch, wer Gotland hat, der hat die Ostsee. Das gilt als das erste potenzielle Ziel der Russen, auch wenn keiner hier von den Russen offen spricht. Da wird gerade wieder Militär hinverlegt. Es wird ein Regiment neu aufgestellt. Also das Säbelrasseln ist immer noch nicht so richtig ohrenbetäubend, aber für schwedische Verhältnisse schon doch ziemlich laut.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Carsten Schmiester in Stockholm über eine neue Broschüre für alle Schweden. If Crisis or War Comes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.